Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Frank Erhard Walter ist ein Zeitgenosse Gerhard Richters oder Sigmar Polkes. Seine Kunst ist aber aus ganz anderem Stoff. Aus Stoff, nämlich. Das Haus der Kunst in München würdigt nun 60 Jahre eines in der breiten Öffentlichkeit erstaunlich unbeachteten Werkes mit einer großen Retrospektive. In Frankfurt am Main plädiert eine Initiative für den Erhalt von Oper und Schauspiel in der Mitte der Stadt. Die Unterzeichner der entsprechenden Petition werfen der Stadt Geschichtsvergessenheit vor. Zuerst aber blicken wir auf und bedauern zutiefst die Absagen der vielen Kulturveranstaltungen, Festivals oder Premieren. Man folgt hier nur den aktuellen Vorgaben oder Empfehlungen der öffentlichen Verwaltungen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern abzusagen. Das Feind-Festival für internationale Dramatik an der Berliner Schaubühne findet nicht statt. Das Berliner Hau, die Berliner Festspiele, die Staatstheater Nürnberg oder die Wiener Burg stellen ihren Betrieb bis zum 9. oder bis zum 19. April ein oder bespielen nur noch die kleinen oder Experimentierbühnen ihrer Häuser. Jens Daniel Herzog, Intendant der Staatsbühnen Nürnberg, erzählte heute Nachmittag.
Dadurch, dass wir ungefähr seit anderthalb Wochen, würde ich mal sagen, wir uns hier auf verschiedene Szenarien vorbereitet haben und am Ende diese schwierige Abwägungsfrage, also sprich, hält man den Betrieb künstlerisch wie auch ökonomisch am Laufen und eben der allgemeinen Gesundheitslage, diese Abwägung immer als Theaterdirektor selber zu treffen, ist eine Verantwortung, die wirklich sehr schwer zu treffen ist. Und insofern bin ich sehr froh, dass wir eigentlich eine ganz, ganz klare Entscheidung haben, mit der wir jetzt umgehen können. Die Bayerische Staatsregierung hat gestern um 14 Uhr Pressekonferenz rausgegeben, wo sie verlautet hat, dass eben alle Staatstheater, Opernhäuser und Konzertsäle bis einschließlich 19. April geschlossen sind. Also es werden keine Vorstellungen stattfinden, es gibt kein Publikum. Der Probenbetrieb, jetzt hier auch im Staatstheater Nürnberg, wird Stand jetzt weiter aufrechterhalten. Alle Produktionsprozesse, Werkstätten, Probenbetrieb etc. wird aufrechterhalten und wir würden Stand jetzt ab dem 20. April wieder in Anführungsweise auf Sendung gehen.
Was sind denn die wirtschaftlichen Folgen? Was bedeutet diese Regelung für ein Haus wie Ihres?
Das ist erstmal ein zu beziffernder enormer Schaden, weil es ist auch wichtig, dass wir diese Kulanz gegenüber unserem Publikum zeigen. Wir werden alle Tickets, die in dieser Sperrzeit erworben worden sind, werden wir automatisch rücküberweisen und werden selbstverständlich alle Mitarbeiter weiterhin ihren Lohn zahlen lassen, weil sie arbeiten ja auch weiter, aber haben natürlich Einnahmeverluste. Und bei uns wird es sich Stand jetzt Richtung 1 Million Euro bewegen.
Wie groß ist der künstlerische Verlust, den wir alle ja nicht nur jetzt bei Ihnen sehen, sondern auch in anderen Fällen?
Ich glaube, man kann anhand dieser, sag ich mal, dystopischen Bilder, die wir im Moment aus China, aus Italien haben, merken wir ja, was für ein Bedürfnis, was für ein Need Kultur in unserer Gesellschaft ausmacht, wie wichtig es ist für ein urbanes Miteinander, live und gemeinsam Vorstellungen, Theater, Kunst und Kultur erleben zu können. Und ich glaube, in dem Moment, wo diese Sache wegbricht, wird eine große Lücke empfunden, eine große Traurigkeit. Und das ist, finde ich, im Moment die Botschaft, die eigentlich davon ausgeht, wie wichtig es ist, dass wir spielen und dass wir unserer Bestimmung wieder zugeführt werden, indem wir wieder spielen können.
Jens Daniel Herzog, der Intendant der Staatsbühne Nürnberg, war das. Ulrich Kuhn, der Intendant des Deutschen Theaters in Berlin, stellte im Deutschlandfunk Kultur eine deutliche Diskrepanz fest zwischen den drastischen Maßnahmen der Theaterschließung und der geordneten Vorfreude auf die Kultur allabendlich in den Foyers. Und grundsätzlich meinte er:
Die Kultur ist ja einerseits so eine Art Seismograph, auch eine Form des Zusammenhalts. Dass die realen Orte des Zusammenkommens im Moment ausfallen, das, glaube ich, tut der Gesellschaft nicht gut. Also das ist ja auch ein Grund, warum es Kultur gibt. Man könnte ja auch sagen, wir lesen nur Bücher oder wir hören nur Schallplatten. Diese Orte der Gemeinsamkeit sind von größter Wichtigkeit. Deswegen gehen wir ja auch so sensibel damit um. Wir spielen weiter, wie gesagt. Man versucht ja schon, gegenzusteuern.
Das Deutsche Theater bespielt noch die Kammer und die Box. Ulrich Kuhn war das. Was also dann, wenn man nicht mehr ins Theater gehen kann, lautet jetzt die Frage. Und das könnte natürlich auch eine Zeit sein, in der man sich auf Wesentliches besinnt. Statt zur Lit Cologne zu gehen, könnte man beispielsweise selber lesen. Gerade eben wurde das schon vorgeschlagen. Einer, der das ohnehin ständig tut, ist der Literaturwissenschaftler und Komparatist Jürgen Wertheimer. Er leitet an der Universität Tübingen auch das Projekt Cassandra, Krisenfrüherkennung durch Literaturauswertung. Er hat in diesen Tagen Albert Camus' Die Pest wiedergelesen, was zunächst nach einer sehr makabren Lektüre klingt. Der Deutschlandfunk ist ja aber immer gegen Hysterisierung. Und deswegen habe ich ihn gefragt, was lernen Sie, Jürgen Wertheimer, aus diesem Buch für heute?
Speziell Die Pest von Camus ist ein Kompendium rationalen und rationalisierenden Umgangs. Also das ist keine Schwärmerei, kein pathetisches sich hinein delirieren in die Krankheit, sondern Dr. Rieu ist ein Musterbeispiel für einen kontrollierten, pflichtbewussten, von einer gewissen Haltung, ohne Brimborium, ohne Pathos getragenen Grundeinstellung. Der bleibt, erfüllt seine Pflicht, arbeitet, riskiert eine Menge, aber spricht nicht sehr viel drüber.
Wir sprechen vom Jahr 1947. Was war damals ähnlich wie heute und was anders?
Ähnlich sind sicherlich die Abläufe, strukturellerweise ganz interessant, die gleiche Manie des Verschweigens eine Zeit lang, des Herunterspielens, dann die allmähliche Ausweitung der Kampf- und Bekämpfungszone und schließlich der Schritt, wenn das Wort Pest fällt, der Schritt in die Vergesellschaftung der Krankheit. Camus sagt an einer Stelle, in dem Moment, in dem die Tore geschlossen werden, kann man sagen, dass von diesem Moment an die Pest uns alle betrifft. Dieser allmähliche Prozess ist eine Gemeinsamkeit. Eine Gemeinsamkeit ist auch die Art und Weise, wie verschiedene Menschen mit dieser Geschichte verschieden umgehen. Vom Heroismus zum Pathetischen, zur Flucht in irgendwelche stilistische Nebengelegenheiten, zur Flucht in erotische Abenteuer, weil es ja eine kondensierte Lebenssituation ist. Aber das alles nur angedeutet und doch betrachtet vor dem Blickwinkel einer vergesellschafteten Bewirtschaftung, möchte ich fast sagen, des Phänomens der Erkrankung eines Kollektivs.
Kontamination ist ja immer ein Thema gewesen in der Literatur und in der Literaturgeschichte. Allerdings steckt die Ansteckung da symbolisch meist für was ganz anderes.
Naja, die Krankheit ist schon ein wesentliches Phänomen, weil es, ob im Tod in Venedig oder im Zauberberg oder im Decamerone von Boccaccio oder bei Marquez in diesem wunderbaren fantasiebersten Gebilde, Liebe in Zeiten der Cholera, weil sie immer auch die biologische Seite des Lebewesens Mensch ins Zentrum rückt. Also er wird sich plötzlich seiner Existenz, auch der Limitiertheit dieser Existenz bewusst und riskiert, auch erotisch, aber nicht nur, mehr. Und er kann sich in diesen Zustand sogar verlieben, auf eine ganz gefährliche Art. Ich finde das einen wichtigen Aspekt, dass sowohl im Tod in Venedig wie auch im Zauberberg die Protagonisten eine Art russisches Roulette mit der Krankheit spielen und alles auf eine Karte setzen. Warum? Weil es einen dämonischeren Zugriff aufs Leben, einen interessanteren, einen faszinierenden, einen den Grenzen überschreitenden beinhaltet. Und dämonisch wird. Jetzt haben wir was ganz anderes. Es ist eher eine Pandämonie als eine Dämonie. Wir sind sehr viel rationaler, nüchterner, ernüchterter im Umgang mit dem Phänomen der Kontamination.
Wir haben natürlich auch deutlich mehr wissenschaftliche Erklärungsmuster als damals. Was macht, wäre meine letzte Frage, Jürgen Wertheimer, die Globalisierung heute mit den Menschen während einer solchen Epidemie, die uns gleichzeitig als Pandemie durch die sozialen Netzwerke eben auch stärker ins Bewusstsein rückt?
Ein enormer Unterschied, vielleicht sogar der größte. Tod in Venedig, Zauberberg, all dieses sind im Grunde Privatereignisse und Erlebnisse weniger. Und auch in der Pest von Camus bleibt es im Grunde auf den Umkreis einer Stadt, Oran, konzentriert. Was wir jetzt erleben, ist etwas ganz anderes. Innerhalb weniger Wochen wird eine pandemonische Situation zum einen Kommunikationsgegenstand der Welt bis hin zu den Börsen, zum anderen aber auch mediales und faktisches Ereignis. Und Es greift in den innersten Mechanismus, auch das kommt bei Camus kaum vor, in den innersten Mechanismus unseres Allerheiligsten, nämlich der Wirtschaft. Die Börsen zucken, die Börsen sind krank, sie sind unser eigentliches Fieberthermometer. Und da die Börsen zum großen Teil mittlerweile von der künstlichen Intelligenz gesteuert werden, also den Kollektoren unserer gesammelten Irrtümer, verbreitet sich möglicherweise die Hysterisierung rapide, exponentiell, so exponentiell wie die Fallzahlen. Und dieses Nebeneinander von Steigerung von Fallzahlen der wirklichen Infektion und Steigerung des viralen Elements, das uns eine zweite Dämonie beschert, die der Kommunikation, der Medien, das bringt uns in eine völlig andere Situation. Wir sind hamsternde Follower allenfalls. Wir sind wieder Konsumenten. Und ich finde das ganz wichtig, sich an, das ist nicht makaber, meine Lektüre von Camus, eher didaktisch, sich zu schulen an dieser pragmatischen, nüchternen, vernunftgeprägten und doch leidenschaftlichen Haltung. Es zu betrachten als ein Phänomen, das die Gesellschaft im Ganzen halbwegs und mit großen Opfern sicherlich in den Griff zu kriegen versuchen muss. Mit allen Mitteln.
Jürgen Wertheimer, Literaturwissenschaftler aus Tübingen, nimmt Literatur als Seismograph und erklärte, was man aus Camus die Pest lernen kann, Vernunft vor allem. Eine Initiative für den teilweisen Erhalt der städtischen Bühnen in Frankfurt am Main hat womöglich nicht nur gegen einen Beschluss der Stadtverordneten zu kämpfen, die den Abriss von Theater und Oper in der Mitte der Stadt bereits beschlossen haben, sondern vor allem gegen Negativbeispiele wie den auch nach dem Protest einer BürgerInneninitiative Erhalt und Umbau des Ripan-Ensembles in Köln, das seit Jahren Millionen verschlingt und phasenweise als Projekt galt, das keiner mehr in den Griff kriegen kann. Auch hier begann der Protest gegen den geplanten Abriss von Theater und Oper mit dem Hinweis auf die viel zu wenig gewürdigte Nachkriegsarchitektur und auf den historischen Wert des Ensembles. Wofür oder wogegen Architekten und StadtplanerInnen in Frankfurt sich jetzt aussprechen, berichtet Ludger Fittkau.
Sie hat in den letzten Wochen richtig Fahrt aufgenommen. Die Debatte um die Zukunft von Oper und Schauspiel in Frankfurt am Main. Bisher sind diese beiden Sparten des städtischen Theaters der fünftgrößten deutschen Metropole in einer Doppelbühnenanlage im Zentrum untergebracht, am Schnittpunkt von Bahnhofsviertel, Bankenquartier und dem eigentlichen Frankfurter Stadtkern mit Einkaufsstraßen, Römerberg und Dom. Konsens ist weithin, es macht keinen Sinn, den Großteil der Doppelbühnenanlage aus den 1960er Jahren zu sanieren. Die Kosten würden nämlich in den Milliardenbereich gehen und dennoch hätte man aus technischen Gründen am Ende keine zeitgemäße Spielstätte. Deswegen schlägt das Stadtparlament nun Abriss und Neubau vor. Die CDU hat die Vision eines ganz neuen Standortes in der Nähe der Europäischen Zentralbank im alten Osthafen am Mainufer. SPD und Grüne tendieren zum Neubau am jetzigen Standort oder in der unmittelbaren Nähe. Dagegen hat sich eine Initiative formiert. Beteiligt sind namhafte Architekten wie Stefan Forster, der Architekturtheoretiker Philipp Oswald sowie Theaterschaffende wie die Regisseurin Elisabeth Gabriel. Man plädiert aus Denkmalschutzgründen für einen Teilerhalt der alten Doppelbühne und hat eine Petition gestartet, in der die Stadtpolitik aufgefordert wird, mit dem baulichen Erbe am jetzigen Theaterstandort anders umzugehen als bisher geplant. Die Initiative fordert etwa, das sogenannte Foyergebäude mit der 100 Meter langen Glasfassade und Wandgemälden von Marc Chagall und Zoltán Kemeny an den Innenwänden als Denkmal zu erhalten. Philipp Oswald, Professor für Architekturtheorie an der Uni Kassel und ehemaliger Bauhausdirektor in Dessau.
Der eine zentrale Punkt der Petition ist, dass es bei diesem Gebäude es sich um einen zentralen Gebäude der Nachkriegsmoderne handelt, der auch über Frankfurt hinaus Relevanz hat und der natürlich innerhalb von Frankfurt sehr prägend ist für diese Epoche, sehr in die Stadtgesellschaft hineingewirkt hat, wo wichtige Formen der Selbstverständigung der Stadtgesellschaft stattgefunden haben. Und der ja auch Baulichkeit sozusagen sich als öffentliche Bühne, die sich dieses große Foyer, was sich zur Stadt öffnet, dieser Gedanke einer freien demokratischen Gesellschaft sehr guten Ausdruck verleiht.
Maren Harnack, Professorin für Städtebau an der Frankfurt University of Applied Sciences, sieht jedoch durchaus Verbesserungsbedarf für den Platz vor dem jetzigen Bühnengebäude, der nach Willy Brandt benannt ist. Im jetzigen Zustand sei er mehr oder weniger eine zugepflasterte Straßenbahnhaltestelle.
Natürlich ist der Willy-Brandt-Platz kein guter Platz. Er hat aber gegenüber fast jedem anderen Standort in Frankfurt den unschätzbaren Vorteil, dass er sehr sichtbar ist, dass sehr viele Menschen hier vorbeikommen, dass sie vielleicht, wenn sie abends mit der Tram hier halten, sehen, dass das Foyer erleuchtet ist oder dass sie, wenn sie zu Fuß vorbeikommen, die Musik hören, die aus der Oper übertragen wird. Und so ein Standort wie der Osthafen, der wäre halt immer eine Destination, die man speziell aufsuchen muss.
Bisher geht die sogenannte Steuerungsgruppe, die die Stadt Frankfurt am Main zur Bühnenfrage eingerichtet hat und die eng mit der SPD-Kulturdezernentin Ina Hartwig zusammenarbeitet, offenbar weiterhin von einem Komplettabriss des jetzigen Bühnengebäudes aus. Die Petition fordert ein Umdenken, auch in einer inhaltlichen Frage. Elisabeth Gabriel ist als Theaterregisseurin und Dramaturgin aktuell in Magdeburg tätig, kennt aber Frankfurt am Main gut, betont sie. Sie weist darauf hin, dass ein repräsentativer Opernneubau am Osthafen, den die CDU der Main-Metropole ins Auge fasst, auch bestimmte wirtschaftliche Zwänge mit sich brächte.
Das hätte auch eine ganz andere Folge noch, die ich selbst auch schon erlebt habe, dass ein Haus dann dasteht, das auch gefüllt werden muss. Das hat ja finanzielle Folgen, so ein riesiges Haus zu füllen, was wie ein Flaggschiff dasteht, fordert natürlich ganz andere Mittel, als ein Haus zu füllen, wie es jetzt dasteht. Es wird dann auch erwartet, dass da natürlich Welt da ist. Also wenn man schon von Sydney redet, was manche tun, oder von der Elbphilharmonie, dann muss da der Inhalt auch sozusagen der Form entsprechen. Und da ist es dann oft, dass das Haus da steht, habe ich auch schon erlebt, und dass dann die Stadt sagt, ja, dann macht jetzt mal, aber mehr Geld gibt es nicht.
Mehrere hundert Unterzeichner habe die Petition bereits nach wenigen Tagen, so die Initiatoren. Sie wollen nun eine Diskussionsreihe zur Zukunft des Theaters in der Main-Metropole starten. Ein Beweis mehr, die Bühnendebatte in Frankfurt hat Fahrt aufgenommen.
Ludger Fittkau holte Stimmen ein zur neuen Initiative für den teilweisen Erhalt von Theater und Oper am Willy-Brandt-Platz in Frankfurt am Main. Franz Erhard Walter, Jahrgang 1939, wurde in der Süddeutschen Zeitung einmal als der wichtigste deutsche Künstler, den fast niemand kennt, bezeichnet. Und das, obwohl er in 4 Dokumenten ausstellte und auf der Biennale in Venedig 2017 mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk geehrt wurde. Auch als Professor in Hamburg war Walter eine wichtige Figur, denn zu seinen Schülern gehören unter anderem Rebecca Horn, Santiago Sierra, Martin Kippenberger und Jonathan Mese. Vor allem aber ist Franz Erhard Walter eine Schlüsselfigur bei der Abkehr vom Bild seit der europäischen Nachkriegszeit. Sein Markenzeichen sind weich fließende Objekte und skulpturale Momente aus Stoffbahnen. Jetzt erhält der Künstler im Münchner Haus der Kunst eine große Retrospektive unter dem Titel Shifting Perspectives. Julian Ignatowitsch hat ihn dort getroffen.
Ganz schön viel Stoff ist da also jetzt im Haus der Kunst, liegt aus- und zusammengerollt am Boden, hängt drapiert und gefaltet von den Wänden oder legt sich um die Körper und Köpfe der Tänzer, die zugegen sind, spannt sich zwischen ihnen auf, verkettet, verbindet sie. Gelber, roter, brauner, grauer Stoff. Wie in einem Textilwarenladen und das ausgerechnet in den ausufernden, meterhohen Räumen des neoklassizistischen, ach so bedeutungstragenden Nazibaus. Künstler Franz Erhard Walter, verantwortlich für die Stofforgie, meint,
dass es den Raum auch mit seiner Historie verändert. Er soll eine Leichtigkeit bekommen, da soll ein anderer Geist rein als der, der da war, als dieses Gebäude erstellt wurde. Ich denke, das ist gelungen.
Durchaus. Dinge zu verändern, sie neu zu denken, in andere Kontexte zu stellen und den Betrachter dabei mit einzubeziehen, das macht der Künstler schon sein ganzes Leben lang. In den 60er Jahren wurde er von Kollegen als Schneider verlacht, 2017 gewann er den Goldenen Löwen in Venedig. Ein später aber genugtuender Erfolg, denn mit Ablehnung und Kritik hatte der heute 80-Jährige seine ganze künstlerische Laufbahn hindurch zu kämpfen. Davon erzählt auch die Retrospektive in München. Als er während seines Studiums an der Werkkunstschule Offenbach mit den ersten Arbeiten begann, sogenannten Wortbildern, bei denen er Begriffe in bestimmter Typografie und Farbe auf ein Blatt setzte, provozierte das nur Unverständnis.
Studenten, Kollegen, die haben das als Übung genommen, mein Lehrer übrigens auch. Er sagte irgendwann mal zu mir, das ist nur unvergessen, Herr Walter, Sie haben so ein Talent, warum machen Sie da nichts draus?
Walter ging an die Frankfurter Städelschule und wurde dort wenig später zwangsexmatrikuliert. Anschließend lernte er bei Karl Otto Goetz an der Kunstakademie Düsseldorf. Josef Beuys spottete über ihn und seine Beamtenkunst.
Es gab ständig Streitereien. Ich habe 62 in Düsseldorf studiert, er hatte gerade vorher dort angefangen. Der wollte mich immer in seine Klasse locken, aber der Mann war nichts für mich. Der lag mir nicht.
Dabei erinnern die beiden Hauptmaterialien Walters, Stoff und Stahl, durchaus an das Mantra von Fett und Filz. Und auch die umfassende Selbsttheoretisierung seines Werkes verbindet ihn mit Beuys. Anders als dieser verzichtet er aber ganz auf eine mythologische Erhöhung und Heiligsprechung der Materialien und Alltagsgegenstände durch ihre Exhibition. Walters Werke wollen genutzt, wollen aktiviert werden, wie er es nennt. Das geschieht nun also auch in der Münchner Ausstellung. Der erste Werksatz, 58 Objekte aus Schaum und Zellstoff, funktioniert wie ein modulares Kleiderset, das sich zwei Tänzer oder Besucher zum Beispiel über den Kopf ziehen können, wodurch eine meterlange Stoffverbindung zwischen ihnen entsteht. Und die Kunstkategorien Malerei, Skulptur, Architektur und Performance miteinander verwoben werden.
Dadurch wird natürlich der Raum, der da ist, die Zeit, mit der gearbeitet wird, und es wird mit Zeit gearbeitet, und der eigene Körper, die werden gewisserweise zu Materialien, mit denen man formt.
Der Durchbruch gelang Walter Ende der 60er Jahre in New York. Er arbeitete und arbeitet bis heute zusammen mit seiner ersten Frau, einer studierten Schneiderin, lernte Andy Warhol und Klaas Oldenburg kennen und stellte mit ihnen aus, wurde zum Teil der spätmodernen Avantgarde. Dazu entwickelte er eigene Begrifflichkeiten, ja fast eine eigene Sprache, die ein wenig an den Philosophen Martin Heidegger erinnert, zur Vermittlung seiner Werke.
Bei mir bestehen eben diese Werkstücke, die in der Handlung überführt werden, dann werden sie so eine Art Implement, so eine Art Werkzeug. Dann gibt es die Handlung als Werksegment und sie haben dann, wenn sie es wieder zurück in die Lagerform bringen, haben sie die Erinnerung daran.
Das Imaginative und der Zuschauer, der zum Akteur wird, haben bei Walter einen großen Stellenwert. In der sogenannten Lagerform liegen diese Stoffnähungen einfach auf dem Boden. Und wenn sie dann eine Gruppe von Besuchern aufgreift, sich das Ganze um die Hüften wickelt und damit verkettet und wie eine Raupe durch das Museum schlängelt, dann steht das für die Anfänge von Konzept- und Performancekunst und gibt sicherlich Stoff zum Nachdenken.
Julian Ignatowitsch über Franz Erhard Walter im Haus der Kunst in München. Und auch die Kulturmeldungen des Tages handeln vom Coronavirus. Katrin Weller hat sie.
Ja, immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt, immer mehr Kultureinrichtungen geschlossen. In Österreich hat beispielsweise das Wien-Museum alle seine Standorte geschlossen, sowie auch das Universalmuseum Joanneum, das zweitgrößte Museum Österreichs. In Polen schließen für 2 Wochen alle Kindergärten, Schulen und Universitäten als Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus. Das gelte auch für Museen, Kinos und Theater, sagte Ministerpräsident Morawiecki in Warschau. Zurück nach Deutschland. Die Konzerte des Beethovenfestes Bonn zwischen dem 13. und 22. März fallen ersatzlos aus. Die Staatsoper Unter den Linden weicht nach der Schließung aller großen Aufführungsstätten in Berlin teilweise auf das Internet aus. Auch die Berliner Philharmoniker wollen Konzerte über das Netz streamen. Absagen wegen des Coronavirus bedeuten für freiberufliche Künstlerinnen und Künstler oft auch Honorarausfall. Der Deutsche Kulturrat hat deshalb seine Forderung nach Hilfen für den Kulturbetrieb erneuert. Viele Künstler hätten kein Geld auf dem Konto liegen, sondern würden seit vielen Jahren schon von der Hand in den Mund leben, sagte der Geschäftsführer des Kulturrats, Olaf Zimmermann, in Deutschlandfunk Kultur.
Für die besonders in Not geratenen Künstlerinnen und Künstler, da braucht man so etwas wie einen Notfonds der Länder, der Kommunen, aber bitte auch des Bundes, wo eben dann auch diese Künstlerinnen und Künstler unterstützt werden können. Und zwar hoffentlich sehr schnell und mit wenig Bürokratie.
Sagte Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat der Kulturszene mittlerweile ihre Unterstützung versprochen. Sie teilte heute mit, sie habe in der Bundesregierung angeregt, zu den anstehenden Gesprächen über Hilfsmaßnahmen auch Vertreterinnen und Vertreter aus Kultur und Medien einzuladen. In der Auseinandersetzung über die Autobiografie des Filmemachers Woody Allen sprechen sich jetzt 2 literarische Stimmen für die Veröffentlichung aus. Unter der Überschrift »Man nennt es Pluralismus« schreibt die Schriftstellerin Eva Menasse heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: »So wie jeder Mensch das Recht auf Strafverteidigung und Aussageverweigerung hat, hat er das Recht, sich mündlich und schriftlich besser darzustellen, als er ist«, so Eva Menasse. Und der Schriftsteller Daniel Kehlmann schreibt in seinem Gastbeitrag für die Wochenzeitung Die Zeit, es gebe ein genuines öffentliches Interesse, diese Memoiren lesen zu können. Namhafte Rowohlt-Autoren hatten den Verlag zuvor aufgefordert, auf die Veröffentlichung von Woody Allens Autobiografie zu verzichten. Gegen Allen liegen seit Jahrzehnten Missbrauchsvorwürfe vor.
Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und die Informationen am Abend. Die C-Themen lasse ich jetzt weg. Sie berichten zum Beispiel über die Lage an der griechischen Grenze und das Rentenkonzept der AfD. Ich war Karin Fischer. Guten Abend.